Ich möchte bei dem Thema Reich Gottes weitermachen. Ich habe ja mal angefangen über Reich Gottes und möchte hier weitermachen. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, hat Gott mir so viele Dinge gezeigt, dass ich jetzt eigentlich schon drei Predigten habe. Und das Problem war dann, welche von den drei nehme ich jetzt? Und ich habe eine ausgesucht. Und ich denke, ich habe über dieses Thema schon in einem anderen Zusammenhang mal gepredigt. Aber ich weiß nicht, wie lange das her ist. Aber vom Zusammenhang her habe ich das sicher schon mal gemacht, weil es ja irgendwo ein wichtiges Thema ist. Und ich werde euch jetzt mal die Bibelstelle vorlesen, um die es geht. Und dann wisst ihr sofort, um was es geht. Da muss ich dann gar nichts mehr dazu sagen. Und so, lasst uns mal aufschlagen, das Evangelium nach Johannes. Johannes im vierten Kapitel. Jetzt haben wir es schon ziemlich eingegrenzt, um was es geht. Johannes viertes Kapitel, und zwar von Vers 23. Vers 23 und 24. Und da steht, es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Also das ist einer der wichtigen Punkte eigentlich des Evangeliums, wichtigen Punkte auch in der Nachfolge, Anbeter zu sein. Und Jesus sagt, die Stunde kommt und sie ist eigentlich schon jetzt. Und das fand ich interessant, diese zwei Zeitformen. Ich denke, der Punkt ist der, die Zeit ist jetzt, weil ich bin da. Und die Zeit kommt, wenn Pfingsten kommt, wenn der Heilige Geist kommt. Weil jetzt ist es nur eine Person, der Anbeter ist, und das ist Jesus. Er hat zwar schon seine Apostel, er hat auch schon seine Jünger, und seine Jünger sind teilweise auch sehr zahlreich, solange Jesus das tut, was sie wollen, und dass sie das bekommen, was sie sich wünschen. Einmal war es sogar so, dass sie ihn zum König machen wollten, da waren sie total begeistert von ihm, und einmal hat er ihnen was gesagt, da waren sie total sauer auf ihn und alle haben ihn verlassen. Ja. So, also was Gott sucht, sind mal keine Selbstgerechten. Ich sage es mal mit dem Wort, Jesus sagt, ich bin gekommen, um Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Und wir wissen, dass es außerhalb von Christus keine Gerechten gibt. Ja. Es gibt eine Gerechtigkeit im Gesetz, die ist begrenzt, ja, aber außerhalb von Christus keine Gerechten. Und so nenne ich das die Selbstgerechten. Gott sucht keine Selbstgerechten, die so nach dem Motto, ich bin so gut, ich bin so toll, ich bin so spitze, so wie dieser in dem Gleichnis, das Jesus gesagt hat, wo der Pharisäer im Tempel sagt, ja, Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die Sünder da draußen. Dass ich nicht so bin wie die da draußen. Ja, ich faste, ich bete, ich gebe den Zehnten, ich knie mich richtig rein. Ja, Jesus sagt, vergiss ihn. Mit dem kannst du nichts anfangen. Das sind die Selbstgerechten. Die berufen sich auf ihre Werke. Was Gott auch nicht sucht, sind Fans. Ihr wisst ja, was ein Fan ist. Das gibt es jetzt ganz oft im Internet. Das nennt man Follower. Das sind Fans. Wenn du eine gute Internetseite hast, hast du gleich mal 1 Million, die dir nachfolgen. Das sind deine Fans, ja. Die sind total begeistert, jahrelang von dir, und dann machst du einen Fehler. Einmal was ihnen nicht gefällt, und du kannst innerhalb von 48 Stunden die Hälfte deiner Fans verlieren. Gott sucht solche Fans nicht. Ja. Jesus hat sogar mal gesagt, dass sie ihn alle verlassen haben. Wollt ihr nicht auch noch gehen? Welcher Pastor würde das zu seiner Gemeinde sagen? Also, hier sind gerade drei Familien gegangen, ja, weil sie nicht zufrieden sind mit dir. Wie schaut es denn mit euch aus? Wollt ihr euch nicht gleich anschließen? Wollt ihr nicht auch gleich gehen? Würde nie jemand tun, oder? Gott sucht keine Fans, die heute ihm zujubeln und morgen wieder weg sind. Die nur da sind, wenn sie das kriegen, was sie wollen. Ja, eben wie ich es von Jesus zuerst zitiert habe. Er hat ihnen ein Brot gegeben, da waren sie so begeistert, wollten ihn gleich zum König machen. Ja, das sind Fans. Die sucht Gott nicht, die braucht Gott auch nicht. Weil wenn es hart auf hart geht, sind sie alle fort. Ein Fan bleibt nur bei dir, solange es ihm gut geht. Sonst ist er weg. Jetzt habe ich zwei Aussagen, was Gott auch nicht sucht. Da bin ich mal gespannt, wie ihr das aufnehmt. Heute habe ich keine einfache Predigt im Sinne von Milch des Wortes, ja, wie es im Hebräer 4, glaube ich, steht. Heute müssen wir ein bisschen kauen. Gott sucht keine Lobpreiser. Er sucht keine Lobpreiser. Jetzt gibt es ja diesen lehrmäßig theologisch im freikirchlichen Bereich doch diesen Dienst des Lobpreisers, diese Berufung des Lobpreisers. In der Bibel finden wir das so nicht. Und dann wird aber verwiesen darauf, ja, im Tempel, die Musiker, hunderte von Musikern, hunderte von Sängern und so weiter. Und alles von David eingesetzt und dann von Salomo bezahlt und was weiß ich, ne? Die da den Herrn gelobt und gepriesen, das sind doch Lobpreiser, ich bin auch so ein Lobpreiser. Jetzt müssen wir aber sehen, diese Musiker im Tempel damals, die waren das nicht freiwillig. Das waren Leviten, die wurden dafür bezahlt. Und die mussten. Die mussten das tun, das war ihr Job. Genauso wie die Priester eingeteilt waren, ihren Dienst am Altar zu tun. Da gab es eine gewisse Reihenfolge und die konnten sich das nicht aussuchen, wann sie im Tempel dienen. Ja, die mussten jeder Levit, jeder Priester hatte seinen gewissen Dienstplan, wo es dann geheißen hat, so, jetzt bist du die nächsten 4 Wochen im Tempel und dann kannst du wieder 3 Monate nach Hause gehen. So ungefähr. Ich weiß nicht genau, wie die Zeiten waren, aber so ungefähr war das. Und das war auch mit den Musikern und mit den Sängern so. Auch die hatten ihre Zeiten, da mussten sie da sein, dafür wurden sie bezahlt und dann konnten sie wieder nach Hause gehen. Im Neuen Bund gibt es diesen bezahlten Dienst, ja, als Vollzeitstelle nicht mehr. Da gibt es Berufungen. Und wenn man diese Berufungen erkennt, dann kann man sagen, okay, wir sehen hier eine Berufung bei dir und damit du frei bist für diese Berufung, unterstützen wir dich finanziell und setzen dich frei. Aber niemand kann das so machen. Gott sucht keine Lobpreiser. Ich möchte es mal noch ein bisschen schärfer angehen, damit wir merken, worum es geht. Es kann sein, dass jemand ein sehr guter Musiker ist. Der beherrscht 3 Instrumente. Der hat auch eine tolle Stimme. Und der kann Leute mitreißen. Jetzt bekehrt er sich und sagt, okay, das kann ich, ich bin jetzt ein Lobpreiser. Aber ist er jetzt ein Anbeter? Und ich würde mal zuerst sagen, nein. Weil Lieder singen und ein Instrument beherrschen und eine tolle Stimme haben und das vielleicht auch noch mit Begeisterung tun, ist noch keine Anbetung. Ja, das dürfen wir nicht verwechseln. Du kannst in eine Gemeinde gehen mit einem tollen Lobpreisteam, mit einer tollen Bühnenshow Und die machen hier eine Dreiviertelstunde lang und trotzdem machen sie keine Anbetung, sondern ich würde mal sagen, sie machen Lobpreis, sie singen Lieder. Ja? Anbetung ist was anderes. Was Gott auch nicht sucht, er sucht keine Beter oder Fürbitter. Auch das ist jetzt eine harte Aussage und ich habe überlegt, ob ich die mit reinnehmen soll, aber ich denke, es ist wahr. Es gibt den Dienst des Fürbitters nicht in der Bibel. Wir sind alle aufgerufen zur Fürbitte. Betet füreinander. Betet für die Obrigkeit und alle, die in Autorität sind. Ja? Also zu sagen, ich bin jetzt ein Fürbitter und ich bin ein Beter und jetzt unterstützt mich mal finanziell, damit ich hier 8 Stunden beten kann. Ich habe mal gehört von einer Firma, da war der Chef gläubig und der hat dann eine Frau angestellt als Fürbitterin für die Firma und hat die bezahlt dafür, dass sie den ganzen Tag nichts anderes tut, als für die Firma zu beten. Und mein Chef wollte das auch mal, mein alter Chef, mein Seniorchef. Als der das mitgekriegt hat, dass Gott meine Gebete erhört, so mehr oder weniger, Gott hört auf meine Gebete, aha. Ja, Franz, können wir das nicht so machen, dass du dann den ganzen Tag für die Firma betest? Und dann habe ich zuerst einmal überlegt und dann habe ich gesagt, nee, das können wir nicht. Weil den Segen Gottes kann man sich nicht kaufen. Das geht nicht. Auch nicht durch Gebet. Was wir können ist, oder wozu wir aufgerufen sind, aber das sind wir alle, dass wir füreinander beten, dass wir für die Obrigkeit beten, dass wir für die Kranken beten und so weiter. Aber das ist jetzt kein Dienst im Sinne von Gott sucht Beter oder Gott sucht Fürbitter. Ja, das ist kein Dienst, sondern dazu sind wir alle aufgerufen. Und dann habe ich hier noch stehen, Anbetung kann ich nicht machen, unter Anführungszeichen. Anbetung kann ich nicht machen. Lobpreis kann ich machen. Gebet kann ich machen. Ich kann auch Fürbitte machen. Aber Anbetung, ein Anbeter sein, das kann ich nicht machen, sondern das muss ich sein. Ja? Entweder ich bin ein Anbeter oder ich bin kein Anbeter. Ja? Und wenn ich Anbeter bin, dann kann ich natürlich Lobpreis machen, dann kann ich in die Fürbitte gehen und so weiter. Aber ich kann keine Anbetung in dem Sinn machen, so wie Gott sie sucht. Ich kann ein Instrument in die Hand nehmen, die Gitarre hier, und kann ein paar Lieder singen, ja, und kann eben in die Fürbitte gehen und so weiter. Aber ein Anbeter sind wir, da müssen wir einen anderen Weg gehen. Und den werden wir uns ein bisschen anschauen. Um ein Anbeter zu werden, müssen wir in den Tempel schauen. Wir müssen in den Tempel reinschauen, wie wird man ein Anbeter? Und das erste ist einmal, und ich nehme an, ihr kennt alle den Grundriss des Tempels, da gibt es den Vorhof der Heiden. Und da kommen wir alle her. Wir kommen alle aus dem Vorhof der Heiden. Das ist unser ursprünglicher Platz. Das heißt, außerhalb des Tempels. Wir haben gar keinen Anteil an dem. Wir sind außerhalb im Vorhof der Heiden. Und dann können wir reingehen in den Hof. In den Innenhof. Das ist der Teil für die Gläubigen. Und ich habe hingeschrieben, das ist der Ort, wo wir Buße tun und wo wir eine Wiedergeburt erleben. Da steht nämlich der Altar, der Opferaltar. Da steht das bronzene Waschbecken. Das hat mit Wiedergeburt zu tun, das hat mit Buße zu tun, das hat damit zu tun, dass ich mich selbst sehe und dass ich das Opfer annehme, das Christus auch für mich gebracht hat. Das ist so dieser Hof, das ist, wo die Gläubigen sind. Wenn wir dann weitergehen, und dann wird es interessant, dann gehen wir nämlich durch diesen Hof durch in das Innere des Tempels. Und ich habe mal überlegt, wie groß war denn der Tempel eigentlich? Wisst ihr das? Ich habe es mir heute angelesen. Wie groß war der Tempel? Also von dieser Mauer da bis circa zu der Mauer da draußen war die Breite. Nicht ganz. 9 Meter. Und die Länge ist von dem Fenster bis zur Wohnungstür draußen, und zwar die doppelte Länge. 27 Meter. Das ist der ganze Tempel. Und die Höhe liegt, glaube ich, bei 4 Meter. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja. Das ist eigentlich alles. Und jetzt von diesen 27 Metern, was dieser Tempel hat, also zweimal die Länge von dieser Wohnung circa, sind 3-4 Meter abgetrennt für das Allerheiligste. Okay, könnt ihr euch das ungefähr vorstellen, wie groß das ist? Und das habe ich mir gedacht, okay, was haben wir denn da drinnen? Wir haben den siebenarmigen Leuchter. Das ist ein Riesending. Ja? Ich glaube, der war 2 Meter hoch, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich weiß es jetzt gar nicht. Und ich weiß nicht, wie breit. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, da waren keine Fenster. Die gab es da nicht. Und der ganze Raum war mit Gold verkleidet. Und jetzt stellt euch mal vor, ein riesiger siebenarmiger Leuchter, Riesenkerzen. Das ist nicht so ein kleines Ding, wie wir es haben. Ja, ich habe da auch irgendwo einen stehen. Der leuchtet diesen Raum aus. Und das Licht wird reflektiert vom Gold. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie das aussieht, wie das leuchtet. Von allen Seiten. Und auf der anderen Seite, dem Leuchter gegenüber, war der Tisch mit den Schaubroten, 12 Brote. Und nur die Priester durften davon essen. Sonst niemand. Und wenn das vorher mit Buße und Wiedergeburt zu tun hatte und mit dem Opfer Christi und mit dem, wie das Wort Gottes über uns redet, dann haben wir hier beim siebenarmigen Leuchter und beim Schaubrot mit den 12 Broten haben wir Christus. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ja. Ich meine, bei dem Leuchter und beim Brot ist noch natürlich viel mehr drinnen. Ja. Also ich nehme mal die zwei Sachen einfach raus. Beides repräsentiert Christus. Und hier kommt der Glaube Abrahams ins Spiel. Was hat Abraham für einen Glauben gehabt? Er glaubte, dass es einen Gott gibt, dem nichts unmöglich ist. Und zwar gar nichts. Der muss nur was sagen und schon ist es da. Der sprach, es werde Licht, und das Licht war da. Das war der Glaube Abrahams, ein Gott, der alles kann. Und der zweite Punkt, ein Gott, der die Toten lebendig macht, was auf die Auferstehung hinweist, auf die Ewigkeit hinweist. Ja, diese zwei Sachen und beides haben wir in Christus. Ja, weil Christus ist das lebendige Wort, durch den alles geschaffen ist. Und Christus ist auch die Auferstehung für uns. In uns selber haben wir kein ewiges Leben, in uns selber haben wir keine Auferstehung. Das haben wir alles nur durch Christus. Also wenn wir da hineinkommen, ja, in das Innere des Tempels, da durften nur die Priester hinein. Also auch die Leviten hatten da keinen Zutritt. Nur die Priester. Und wir wissen ja aus dem Petrusbrief, wir sind Priester. Amen. Wir sind Priester. Ich glaube, 1. Petrus 2,9. Wir sind Priester. Und dann gibt es noch eine dritte Sache da drinnen. Also du kommst rein in diesen Raum und ich sage mal, der ist 23 Meter lang, 9 Meter breit, 4 Meter hoch. Da ist links der dieser Kerzenständer, die Menorah, ja, der siebenarmige Leuchter, der leuchtet alles aus. Es strahlt alles von dem Gold zurück. Rechts der Schaubrottisch, beides weist auf Christus hin. Und geradeaus, ich sage mal 23, 24 Meter vor dir, ja, ist der Räucheraltar. Das ist ein kleiner Altar, der ist nicht groß. Ja, ist kein großes Ding. Und dieser Altar steht vor einem Vorhang und hinter diesem Vorhang ist die Bundeslade. Und auf diesen Räucheraltar mussten die Priester jeden Tag ein Räucheropfer darbringen. Und diesen Räucheraltar finden wir auch in der Offenbarung wieder. Ja, die Gebete der Heiligen, die aufsteigen vor Gott. Und so, jeden Tag ging der Priester zuerst den Weg vom Vorhof der Heiden durch, am Waschbecken, am Altar vorbei, rein in diesen Raum, ging am Leuchter vorbei, ging am Schaubrottisch vorbei und kam dann zum Räucheraltar, der mit Anbetung zu tun hat. Und wir wissen ja, dass einmal war da eine richtig, wie soll ich denn sagen, eine dramatische Begegnung. Und zwar der Vater von Johannes dem Täufer, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der heißt. Zacharias. Ja. Der Zacharias, der war eingeteilt als Priester, er sollte das Räucheropfer darbringen, geht da rein, bringt das Räucheropfer da und ihm erscheint der Engel. Und ich denke mir, da war schon Action. da ging sein Kreislauf gleich mal in die Höhe. Es ist eine Sache zu wissen, ich stehe hier im Heiligtum Gottes. Ich stehe hier vor diesem Vorhang. Ich bin gerade mal einen Meter entfernt von der Wohnung Gottes. Einen Meter. Ich werde nur getrennt durch diesen Vorhang. Und dann erscheint ihm der Engel. Könnt ihr euch vorstellen, wie dieser goldene Saal ausgeleuchtet war von der Herrlichkeit des Engels? Dass der Zacharias da die Krise kriegt, kann ich leicht nachvollziehen. Ja. Und ich kann mir das ungefähr vorstellen, wie das war. Und dass er da natürlich dann gesagt hat, oh, mal langsam hier, ja. Aber er steht noch im Heiligtum, im Inneren des Tempels, getrennt vom Allerheiligsten. Und das Allerheiligste war wirklich das Allerheiligste. Das war der Wohnort des Namens Gottes, wie es der Salomo ausgedrückt hat. Ja, das ist der Wohnort des Namens Gottes. Da ist die Bundeslade. Das ist der Ort, wo Gott gesagt hat, dieser Raum gehört mir. Der Raum auf der anderen Seite des Vorhangs, der gehört den Priestern. Der Raum außerhalb dieses Tempelgebäudes, ja, gehört dem Volk. Und der Raum außerhalb des ganzen Tempelbezirks gehört den Heiden. So war das festgelegt, Gott hatte seinen Raum. Und dann steht da dieser Priester und er bringt das Opfer da. Er ist ein Anbeter. Er ist ein Anbeter. Ein Weihrauchopfer, das für Anbetung steht. Und jetzt wissen wir, weil wir das Neue Testament haben und weil wir den Heiligen Geist haben, wissen wir, dieser Vorhang ist Christus. Ja? Dieser Vorhang ist Christus. Und als Jesus gestorben ist am Kreuz, da wurde der Vorhang zerrissen. Der Weg war frei. Und einmal im Jahr ging der hohe Priester da hinein, hinter diesem Vorhang, mit einem Blut, um es zu opfern. Und auch dieses Blut ist Christus. Und auch der hohe Priester, der da hineingeht, ist ein Vorläufer für Christus. Weil wir finden das dann in der Offenbarung wieder, dass Jesus als der hohe Priester mit seinem eigenen Blut in das Heiligtum Gottes reingeht. Ich habe da ja schon drüber gepredigt. Und Anbeter werden wir nur, wenn wir in diese Gegenwart Gottes kommen. Solange wir draußen am Waschbecken und am Spiegel stehen bleiben, sind wir keine Anbeter. Da haben wir immer wieder, ja, wir sind ja noch Sünder, wir brauchen noch Reinigung und Herr, kannst du nicht und bitte mach doch und es wäre doch schön und ich brauche mehr vom Herrn. Das ist immer noch da draußen. Wenn du reinkommst und die Gemeinschaft mit Christus hast, er ist dein Licht, er ist dein Brot und dann kommst du in die Anbetung, dann verändern sich die Dinge. Und dann kannst du in das Allerheiligste rein, ja, und den Vater anbeten. Ja, und ich weiß, wovon ich rede, wenn ich hier von der Anbetung des Vaters rede, weil ich selber kannte den Vater 35 Jahre nicht. Ich kannte Jesus, der Sohn. Damit konnte ich was anfangen. Da war Power, da war Action, ja. Da ging die Post ab, ich habe seine Stimme gehört, ich habe Dinge mit ihm erlebt und so weiter. Aber die Anbetung des Vaters, die kenne ich noch nicht so lange. 2, 3, 4 Jahre, 5 Jahre, ja, wo er angefangen hat. Und als Anbeter in die Gegenwart des Vaters zu kommen, ist eine ganz andere Sache. Das ist eine ganz andere Dimension. Ja. Genauso wie wir zum Beispiel draußen im Hof diese Dinge haben. Das ist eine ganz andere Dimension, wenn wir dann reingehen, Gemeinschaft mit Christus haben. Das ist eine ganz andere Dimension, wenn wir dann Anbeter des Vaters werden. Das ist ein Weg, den wir gehen. Und wir haben diesen Weg auch bei Kinder, Jünglinge, Väter im 1. Johannesbrief. Wir haben diesen Weg auch von Ägypten raus durch die Wüste nach Kanaan hinein. Wir sehen diesen Weg immer und immer wieder in der Bibel. Diese Dreiteilung, sie ist immer da. Das ist das Interessante, wenn wir in die Bibel reinschauen, dass wir das immer und immer wieder sehen. Und auf diesem Weg von Ägypten raus, da möchte ich jetzt hingehen. Was ist denn da passiert? Da gibt es nämlich eine Begegnung, wo Israel Gott begegnen sollte am Berg Sinai, am Berg Gottes, und sie haben Gott diese Begegnung verweigert. Und ich habe das nie verstanden. Und ich werde euch jetzt mal zeigen, was da passiert ist. Ich habe zwei Bibelstellen, 2. Mose 20, von 19 bis 21. Oder fangen wir bei 18 an. Und das ganze Volk nahm den Donner wahr, die Flammen, den Hörnerschall und den rauchenden Berg. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie, blieben von Ferne stehen und sagten zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Und da sagt der Mose zum Volk, fürchtet euch nicht. Denn nur um euch auf die Probe zu stellen, ist Gott gekommen und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. So blieb denn das Volk von Ferne stehen, Mose aber näherte sich dem Dunkel, wo Gott war. Also hier waren Donner, Blitze, Rauchstimmen, dramatisch. Und der Mose sagt, hab keine Furcht, hab keine Angst. Und er ging hinein in dieses Dunkel. Und ich habe mich gefragt, wieso hat Israel so eine Angst? Und da kam ich auf den Psalm 77. Kennt ihr den? Psalm 77, lasst uns das mal lesen. Da steht nämlich was über den Durchzug durch das Rote Meer. Psalm 77 von Vers 17 bis Vers 21. Fangen wir bei Vers 16 an. Du hast dein Volk erlöst mit deinem Arm, die Söhne Jakobs und Josefs. Dich sahen die Wasser, Gott, dich sahen die Wasser. Sie bebten, ja, es erzitterten die Fluten. Die Wolken ergossen Wasser, das Gewölk ließ eine Stimme erschallen und deine Pfeile fuhren hin und her. Die Stimme deines Donners war im Wirbelwind. Blitze erleuchteten die Welt. Es zitterte und bebte die Erde. Durch das Wasser führt dein Weg und deine Pfade durch große Wasser. Doch deine Fußspuren erkannte niemand. Wie eine Herde hast du dein Volk geleitet durch die Hand Moses und Aarons. Hier geht es um den Auszug aus Ägypten. Mose und Aaron kommen hier ins Spiel. Und beide sind ein Bild auf Jesus Christus. Mose sagt einem Propheten, wie mich wird der Herr euch erwecken. Und Aaron war ein Hohepriester, der Zugang hatte zum Allerheiligsten. Ja. Und wir sehen das auch immer wieder im Hebräerbrief, mit dem, dass Jesus Christus auch ein Hohepriester ist. Aber was wir hier sahen ist, die Wasser bebten, es erzitterten die Fluten. Das Gewölk ließ eine Stimme erschallen. Die Stimme deines Donners war im Wirbel, Blitzerleu, es zitterte und bebte die Erde. Wow. Aber deine Fußspuren erkannte niemand. Für die Leute war das ganz normales Unwetter. Wir wissen ja, Mose erhob seinen Stab und dann kam ein starker Wind. Aber da kam nicht nur ein Wind. Hier kam ein Unwetter. Und dieses Unwetter war so schlimm, dass die Armee des Pharaos, die ja nur wenige Kilometer entfernt war, nicht mehr weiterkam. Es war so eine Finsternis, so ein Sturm, dass die Armee des Pharaos, 600 Streitwagen steht dort. Die besten Kämpfer Ägyptens waren da. Sie kamen nicht mehr weiter. Es war fertig. Da war ein Riesending. Da ging die Post ab. Und ich denke, die gesamte Region da unten, ganz Kanaan, ganz Ägypten, die wurden erschüttert durch das, was da am Schilfmeer passierte. Und ich denke, auch die Kanaaniter merkten, hoppla, hier passiert was, was nicht gut für uns ist. Und Israel ist da durchgegangen, durch dieses Ganze. Warum? Ich habe überlegt, warum sind die da durch? Sie hatten gar keine Wahl. Hinter ihnen war der Pharao und vor ihnen teilte sich jetzt das Meer und der Mose ging voran. Die hatten Todesangst. Die rannten um ihr Leben. Wenn der Pharao uns erwischt, sind wir tot. Also sie hatten nur diesen einen Weg. Es gab keinen anderen. Darum sind die gelaufen. Das war kein Spaziergang. Es ging um ihr Leben. Und wenn es um dein Leben geht, dann sind die Umstände, wo du hineinlaufst, völlig egal. Wenn es um dein Leben geht, dann rennst du. Egal wie deine Umweltbedingungen aussehen, ja, da geht es nur noch darum, ich will gerettet werden. Und jetzt kommen sie an den Berg Sinai und wieder Stimmen, Blitze, Donner, Finsternis, genau wie im Schilfmeer. Nur jetzt hatten sie eine Wahl. Sie mussten da nicht hineingehen. Sie hatten die Wahl, hineinzugehen in das Dunkel mit Mose oder sich in ihren Zelten zu verstecken. Und das ist das Problem. Sie waren nicht bereit, weil sie hatten kein Vertrauen zu Gott. Sie dachten, Gott will sie töten. Und das haben sie in der Wüste immer wieder gesagt. Gott will uns töten. Wären wir doch bloß in Ägypten gewesen, geblieben. Und am Schilfmeer hatten sie keine Wahl. Der Pharao war hinter ihnen. Am Berg Sinai hatten sie die Wahl. Hinter ihnen waren ihre Zelte. Und dahin sind sie gegangen. Und sie haben zu Mose gesagt, Mose, geh du mal zu Gott rein, dann komm wieder zurück und dann sag uns, was Gott will. Und das ist ein großes Problem im Volk Gottes. Da gibt es die eine Gruppe, die kreist immer nur im Vorhof rum. Immer um das Waschbecken, immer um den Brandopferaltar, immer im, sie gehen nicht rein in den Tempel. Sie sind immer noch in der Verdammnis, sie wissen nicht, wer sie sind in Christus, sie wissen nicht, was sie haben in Christus. Sie glauben das einfach nicht. Und sie tun ständig Buße und gute Werke und versuchen angenehm und gerecht zu werden, damit Gott sich ihnen offenbart. Und sie brauchen immer jemanden, der aus der Gegenwart Gottes rauskommt, aus dem Tempel und ihnen sagt, was zu tun ist. Sei das ein Prophet, sei das ein Bibellehrer, sei das ein Seelsorger oder ein Hirte oder wer auch immer. Sie brauchen immer jemanden, der für sie betet, der ihnen Anweisungen gibt, der sich um sie kümmert und der ihnen hilft. Weil sie selber nicht bereit sind, weiterzugehen. Und dann gibt es diejenigen, die gehen noch einen Schritt weiter und sie haben Gemeinschaft mit Christus. Und sie beten Gott von der Ferne an. Sie gehen nicht ins Allerheiligste. Sie bleiben in dieser Ding, in dieser Gemeinschaft mit Christus, Christus mein Licht, Christus mein Leben, Christus mein Versorger. Und sie beten Gott an von Ferne. Das sind diejenigen, die in der Wüste zurückgeblieben sind, als Israel durch den Jordan ging. Israel ging über den Jordan, aber 2,5 Stämme, Manasse und ich weiß nicht, Simeon glaube ich, noch einer, 2,5 Stämme haben gesagt, wozu sollen wir denn über den Jordan gehen? Wozu denn noch Kanaan? Auch hier auf dieser Seite des Jordans ist zwar die Wüstenseite, da haben wir keine Verheißung dafür, aber hier, auch hier ist es grün, auch hier ist es fruchtbar, auch hier sind keine Feinde mehr, auch hier ist es friedlich, ist es schön. Wozu soll man darüber gehen? Und so sind Menschen, die sagen, ja, ich bleibe hier bei Christus, er versorgt mich und ich kämpfe. Das sind so diese Jünglinge, die erleben die Kraft von Jesus, die erleben herrliche Siege, die erleben das Manna vom Himmel, die erleben, wie Jesus zu ihnen spricht, die können tolle Geschichten erzählen, was sie alles erlebt haben. Wo die draußen stehen, sagen, wow, was du alles erlebst mit dem Herrn, wie Gott mit zu dir redet, wie Gott dich gebraucht, hätte ich das doch bloß auch. Aber dann gibt's noch eine Stufe, Gott sucht Anbeter. Geh noch einen Schritt weiter. Geh in die Gegenwart des Vaters. Und dieser Schritt weiter ist der Geist. Wir haben gelesen in Johannes 4, Gott sucht Anbeter in Wahrheit und im Geist. Die Wahrheit finden wir im Inneren des Tempels, beim Schaubrot, beim Leuchter, bei dem Weihrauchaltar, bei dem Dings da, wo da die Anbetung ist. Da ist Wahrheit, weil Christus sagt, ich bin die Wahrheit. Hast du Christus, hast du die Wahrheit. Aber das ist nur die eine Hälfte. Es geht noch weiter in den Geist hinein. Ja, und da steht in Johannes Kapitel 14, Vers 7, die Welt kennt den Geist nicht und sie kann ihn auch nicht empfangen. Also ohne den Geist gibt es keine Anbetung. Wenn ich den Heiligen Geist nicht empfange, dann kann ich noch zu dem Waschbecken gehen, ich kann noch zum Brandopferaltar gehen, aber dann ist fertig. Ich komme nicht mal mehr bis zu, dass Christus die Wahrheit ist. Weil ich bleibe immer noch da draußen stehen in der Verdammnis. Dann komme ich zur Wahrheit und von der Wahrheit muss ich in den Geist hinein. Und dass ich diesen Weg heute so gegangen bin in der Vorbereitung auch, so wow, diese Dimension, mit der wir hier zu tun haben, das ist gewaltig. Das ist so gewaltig. Da brauchen wir gar nicht uns jetzt mit den Einzelheiten dieser Sachen beschäftigen, die da im Tempel sind, wenn ich merke, wie dieser Weg ausschaut. Gott sucht Anbeter. Und zwar nicht im Vorhof und auch nicht im Heiligtum, sondern im Allerheiligsten. Und das Ganze hat mit Gottes Reich zu tun, weil die Welt kann da nicht rein. Die Heiden können da nicht rein. Sie sind draußen. Sie schaffen es maximal bis in den Hof, in den Innenhof. Aber weiter kommen sie nicht. Was wir sehen müssen, ist, dass Gott ist unsichtbar. Wenn wir uns mit dem Reich Gottes beschäftigen, Gott ist unsichtbar. Und einmal, ich glaube, das war Mose, der sagte, hey Gott, ich will dich sehen. Und Gott sagt zu ihm, nee, das kannst du nicht. Wenn du mich sehen würdest, du würdest sterben. Das geht überhaupt nicht. Du überlebst sowas nicht. Und der Petrus schreibt dann, ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn gar nicht seht. Also, das ist schon verrückt, oder? Wir lieben jemanden, den wir gar nicht sehen. Und Gott ist unsichtbar, aber nicht nur er ist unsichtbar, auch sein Reich ist unsichtbar. Wir sehen sein Reich nicht. Wir sehen gewisse Weltreiche, die es auf dieser Erde gibt oder gegeben hat. Ja, auch wir Österreicher waren mal ein Weltreich. Österreich-Ungarn war riesig. Ja, dann gab es ja mal das das Römische Reich deutscher Nation, das war auch riesig. Dann gab es mal das englische Königreich, ich weiß gar nicht, wie sich das genannt hat. Das war über die ganze Welt ein riesiges Reich. Dann gab es ja das Persische Reich, das Griechische Reich und so weiter. Diese ganzen Reiche. Die waren sichtbar. Da gab es Heiligtümer, da gab es einen sichtbaren König, da gab es sichtbare Autoritäten. Die haben wir in diesem Reich Gottes nicht. Das wird nochmal ein eigenes Thema werden, wo ich das mit euch durchgehe. Und auch das Volk Gottes ist unsichtbar. Wenn du auf die Straße rausgehst, dann siehst du das Volk Gottes nicht. Du siehst Menschen, wo du sagen kannst, okay, der eine ist ein Afrikaner, der andere ist ein Ladino, der nächste ist ein Asiate, das kann man schon erkennen. Aber wer ist jetzt Gottes Volk? Das sehen wir da draußen nicht. Und auch Gottes Heiligtum ist unsichtbar. Jetzt könnte man sagen, na gut, es gibt Kirchen, es gibt Gemeinden, Gemeindegebäude, aber das ist nicht Gottes Heiligtum. Ja, es gibt da so diesen Spruch, am Sonntag gehen wir in das Heiligtum Gottes. Aber das stimmt ja gar nicht. Wenn wir auf David schauen und auf Salomo, und das werden wir später noch einmal tun, dann sehen wir, dass Gott kein sichtbares Heiligtum mehr hat. Die Gemeinde Jesu hat Räumlichkeiten. Die haben ein Ding. Nur wenn die Gemeinde nach Hause geht, dann ist das Gemeindegebäude leer. Weil du nimmst Gott mit, weil er wohnt in dir. Ja, das wusste schon Salomo. Gottes Heiligtum ist unsichtbar. Also Gott ist unsichtbar, sein Reich ist unsichtbar, sein Volk ist unsichtbar, sein Heiligtum ist unsichtbar. Und darüber wird es nochmal eine extra Predigt geben, was das jetzt bedeutet und wie das aussieht. Aber als Abschlusssatz habe ich hier stehen, nur Anbeter können es sehen. Anbeter sind Kinder Gottes, die ihren Vater unter Anführungszeichen sehen können. Die den Christus sehen können, die ihren Herrn und König sehen können. Sie können das Reich Gottes sehen, in Anführungszeichen. Sie können das Volk Gottes sehen, sie können das Heiligtum Gottes sehen, aber es können nur die Anbeter. Diejenigen, die noch draußen stehen beim Brandopferaltar, die können das nicht sehen. Und diejenigen, die Gemeinschaft mit Christus haben da drinnen, die können das ja ahnen. Die können das spüren, wenn sie besondere Gebetszeiten haben und die Herrlichkeit Gottes da ist. Wow! Aber die Anbeter, die leben da drinnen. Das ist eine ganz andere Qualität. Ja? Und über dieses unsichtbare Reich Gottes, da werden wir noch mal eine extra Predigt haben, das werden wir uns noch mal extra anschauen. Was mir wichtig war, ist, wir sollen Anbeter sein. Das ist das, was Gott bei uns sucht. Ja? Das ist das, was Gott wirklich wichtig ist, weil Anbeter heißt, du bist in meiner Gegenwart. Du hast Anteil an meiner Herrlichkeit. Ja? Du bist da, wo ich bin. Das ist das, was der Vater möchte von uns. Und wir können da hinein, die Frage ist, ob wir es wollen. Weil Israel wollte das gar nicht. Israel hat gesagt, Mose, mach du. Schicken wir immer noch jemanden vor, der das für uns macht? Oder sagen wir, Vater, ich will dich sehen. Ich will dich erleben. Da können wir richtig auf dem Ego-Trip sein, sage ich jetzt mal. Da kannst du richtig auf Ego machen. Vater, ich will. Ich. Nicht mein Nächster, nicht mein Nachbar, nicht meine Familie, nicht meine Gemeinde. Ich will dich sehen. Ich will deine Stimme hören. Ich will dich anbeten. Ich will dir die Ehre geben. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Ich will deine Vollmacht und Kraft erleben. Da kannst du richtig auf dem Ego-Trip sein. Ja? Und das darfst du auch. Dazu ruft uns die Bibel auf. Das darfst du. Das kannst du. Die Frage ist, willst du es? Traust du dich? Hast du wirklich ein Herz, das darauf ausgerichtet ist? Egal, was passiert, wenn ich in seine Gegenwart komme und wenn es donnert und blitzt und die Stimme da ist und meine Seele zittert vor Angst, es ist mir völlig egal. Ich will in die Gegenwart Gottes, ich will in die Gegenwart meines Vaters, ich will ihn anbeten. Ja? Und es kann sein, dass deine Seele sich total weigert, dass die Angst kriegt. Dass sie sagt, nee, mach ich nicht. Ja. Es gab mal einen Bruder, das erzähle ich jetzt noch zum Abschluss, der hat sich beschwert, Gott redet nicht mit ihm. Ich weiß nicht, wie lange er sich beschwert hat. Und ist in die Details gegangen, warum, weshalb, wieso und wie frustriert er ist. Und da habe ich gesagt, okay, lass uns mal beten. Und in der im Gebet war nur noch Danksagung. Danke Gott, danke Gott, danke Gott. Und zum Schluss habe ich zu ihm gesagt, hey, pass mir auf, du bist ein Heuchler. Du bist ja Gott gegenüber gar nicht ehrlich. Gerade hast du dich eine Viertelstunde darüber beschwert über Gott und jetzt machst du eine Viertelstunde auf Danksagung. Das ist gar nicht in deinem Herzen. In deinem Herzen ist Anklage, ist Frust, ist Bitterkeit. Also sei Gott mal ehrlich und sag ihm, was da drinnen ist. 3 Wochen später ungefähr habe ich ihn wieder getroffen und er sagt, Franz, ich werde das nie wieder tun. Dann sage ich, was wirst du nie wieder? Ich werde nie wieder einen Rat von dir befolgen. Dann sage ich, warum? Sag ich, ich habe getan, was du gesagt hast. Und ich habe Gott gesagt, was ich von ihm halte und wie es mir geht und was mir nicht gefällt. Dann sage ich, und? Ja, Gott hat zu mir geredet, ganz deutlich durch die hörbare Stimme. Dann sage ich, was hat er gesagt? Er hat gesagt, wie redest du mit mir? Ich werde das nie wieder machen, Franz. Dann sage ich, warum nicht? Du hast seine Stimme gehört, er hat mit dir geredet. Du musst nur deinen Sprachgebrauch verändern. So kannst du nicht mit Gott reden, wie du geredet hast, aber von der Sache her war es richtig. Er hat mit dir geredet, du hast seine Stimme gehört. Er sagt, nee, mache ich nie wieder. Und seitdem hat er sie auch nie wieder gehört. Versteht ihr, was ich meine? Komm in die Gegenwart Gottes. Und auch wenn er dich ermahnt, von der Sache her bist du richtig. Er redet mit dir. Komm in seine Gegenwart. Auch wenn dein Herz Angst hat, auch wenn deine Seele zittert, auch wenn dein Verstand sagt, komm, lass den Blödsinn. Mach es. Gott sucht Anbeter, die in seine Gegenwart kommen. Und zwar im Glauben. Mit einem Herzen, das sagt, ich will. Und die wissen, dass die Verheißung, ihm zu begegnen, auch da ist. Weil Gott sagt nicht, ich suche und gleich hinterher, aber ich lass dich nicht. Ich möchte, dass du kommst, aber ich lass dich nicht. Ja, sondern Gott sagt, ich will. Und jetzt bist du dran. Komm. Und wenn dann so eine Ermahnung kommt, die dich bis ins innerste Mark erschüttert, dann freue dich trotzdem, Gott hat mit dir geredet. Und dann ändere deinen Sprachgebrauch, denn Gott ist heilig. Aber von der Sache her hat er das Richtige getan. Ja, aber er hat es nie wieder gemacht. Und er hat auch nie wieder Gottes Stimme gehört. Und das ist wirklich schade. Ich wünschte mir, jeder von euch würde jeden Tag Gottes Stimme hören. Ja. Das wäre meine größte Begeisterung, wenn du anrufst und sagst, Franz, Gott hat mit mir geredet. Ja, was hat er dir gesagt? Ja, dies und jenes. Wow, preis dem Herrn. Ja, ich würde mich riesig freuen. Ja, Gott sucht Anbeter und nur Anbeter können die unsichtbaren Dinge Gottes sehen. So wünsche ich euch Gottes Segen. Der Herr soll mit euch sein. Und ich hoffe und ich wünsche mir, dass dieses Wort euch wirklich so berührt hat in euren Herzen, dass ihr sagt, hey, ich gehe weiter. Ich will die Stimme meines Vaters hören. Ich will das unsichtbare Reich Gottes sehen. Ich will, dass Gott persönlich mit mir redet. Und wenn es sein muss, durch eine hörbare Stimme. Ja, und ich will das haben. Ja. Ich will das haben. Und mein Wunsch ist, dass du mich irgendwann die Woche anrufst und sagst, du Franz, Gott hat mit mir geredet. Und das werde ich feiern. Das könnt ihr wissen. Das werde ich feiern. Das ist eines der schönsten Dinge, der schönsten Geschenke, die Gott mir machen könnte. Ja, wenn Leute mich anrufen und sagen, du Franz, Gott hat mit mir geredet. Ja, ich wünsche euch das, dass das passiert. Ich wünsche euch das, dass Gott mit euch redet. Ich wünsche euch das, dass ihr seine Stimme hört, dass ihr sein Reich seht, dass ihr seine Herrlichkeit erlebt. Ja, und dass Gott euch gebraucht, das weiterzugeben, was er euch gibt. Amen.